Wir haben wirklich so etwas vor heute Abend. Ich habe gestern Abend über Imperative gesprochen. Ich habe Gebote des Herrn erteilt. Es kommt mir vor, in meinem Leben brauche ich hin und wieder eine Ermahnung wie gestern Abend. Aber was ich jeden Tag brauche, ist eine Ermutigung. Hast du das bemerkt? Du brauchst jeden Tag Ermutigung und hin und wieder Ermahnung. Wenn du ein Prediger bist, vergiss das nicht. Und so heute, ich möchte meine letzte Predigt vom Jahr 2008, ich möchte ermutigen. Und es ist eine große Herausforderung, denn ich muss heute Abend euch 7 Kapitel des Alten Testaments vorstellen, um dorthin zu kommen, wo ich euch ermutigen will. Es geht um das großartige Thema 2. Samuel 6 und 7. Wie bringe ich den Segen Gottes zu mir? Und vorher um ein gleich großes Thema. Wie bringt Gott seinen Mann, seinen Gesalbten, im weiteren Sinn, seinen Messias auf den Thron? Natürlich, das ist das Thema von 1. Samuel auch, die Rivalitäten, die wir sehen im Haus von Elkanah. 2 Frauen und ein Ehemann. Ja, sicherlich 2 Schlafzimmer, aber doch eine Küche. Und wenn Paulus sagt, dass wenn du heiratest, du wirst Trübsal haben in diesem Leben, stell dir das vor, 2-mal. Und dort wird die Trübsal nicht addiert, sondern multipliziert, die Rivalität. Und dann so, man sieht Hannah und ihren Sohn und Eli und seine Söhne. Und so wie du durch die Straßen gehst in die Nacht und du siehst das Blaulicht und das Wechsellicht in den Wohnungen, so sind die ersten 7 Kapitel geschrieben. Und wie Gott schließlich dem jungen Buben mitteilt und wie seinem Chef mitteilt, dass von Gott verworfen wird, sein Priesterhaus. Und dann Kapitel 8 bis 15, der erste König. Und dann wiederum das Thema Rivalität, Kapitel 16 bis 34, du hast Saul und David und diese riesige Rivalität, die schon angekündigt ist in Kapitel 2, die Schaltstelle des Buches, das alttestamentliche Magnificat, dieses wunderbare Gebet von Hannah, wo sie redet von Rivalität und sie geht von ihrer Familie aus, Penina und Hannah, und verkündigt uns schon das erste Mal in der Bibel das Wort Messias und verkündigt die Prinzipien, die Gott verwendet wird, um seinen König auf den Thron zu bringen. Und das ist das Thema des restlichen Buches. Wie bringt Gott seinen Mann auf den Thron? Ende des Buches stirbt Saul, stirbt Jonathan. Und jetzt ist die Zeit reif, dass David die Königsherrschaft antritt, aber noch nicht. Ich meine, die Krone wird ihm angeboten auf einem silbernen Tableau. Eine Malachiter kommt zu David und bietet ihm die Krone, somit das Königtum an. Natürlich, hat seine Geschichte ein bisschen ausgeführt mit Übertreibungen und behauptete, dass Saul getötet hat. Vielleicht hat ich habe den Coup de Grâce getan. Und erwartet natürlich eine Belohnung. Hatte den Rivalen Davids getötet. Aber David hat ihm zu seiner Belohnung geschickt. David wird den Thron nicht annehmen von einem Rebellen, von einem Usurpator. Ist kein Usurpator. Und so stattdessen, dass belohnt den Mann, der seinen Feind tötet, schreibt ein Lied. Sieh, damals war kein Fernseher, damals war keine Zeitungen. Wenn du eine Nachricht verbreiten wolltest, schriebst du dann ein Lied. Und das Lied wurde gedichtet, das Lied wurde vorgesungen, die Leute, weißt du, die Melodie, weißt du, sicher eine coole Melodie, das Lied des Bogens. Und dort führt vor Augen auch die gute Dinge, die König Saul getan hat. Ist das nicht interessant? Nicht die Grausamkeiten, von denen wir reden in 1. Samuel, sondern seine Siege. Und wie war ein Dorn im Auge für die Philister. Und hat das Volk Gottes gerettet. Und sage es nicht in Gad, verkündige es nicht in Eskelon. Die Großen sind gefallen. Und Jonathan, mein Rivale, der Kronprinz, den ich ersetzen sollte, der war mein bester Freund und sein Liebe mir wichtiger als die Liebe einer Frau. Man muss sich dann fragen, was für Frauen hatte, aber naja. Und so er wird in Kapitel 2 zum König gekrönt in Juda. Dieser Stamm Juda, seine Heimatfamilie, wo er schon Geschenke verteilt hatte, in des 1. Samuel. Er hat schon Beziehungen gestärkt zu den Fürsten des Stammes. Sehr schnell krönen sie ihn König. Und was tut er als erste Amtshandlung? Oh, diese Männer in Jabes Gilead, sie hatten Sauls Leichnam genommen und ein richtiges Begräbnis gegeben. Würde er sich nicht rächen an sie? Sie waren auf die Seite von Saul. Nein, er belohnt die Freunde seines Feindes, dass er Saul und Co. die Ehre erwiesen hatte. Sauls Sohn Ish-Boshet übernimmt die Zügel in den nördlichen Stämmen und in Benjamin im Süden. Aber der eigentliche starke Mann war Abner, nicht wahr? Abner trifft Joab und Brüder am Teich Gideons. Und die zwei alte, erfahrene Krieger stehen am Teich, einer auf einer Seite, einer auf der anderen Seite. Und so wahrheitsgetreu, so wie die Geschichte immer wieder uns zeigte, in einer grausamen Wiederholung, sagen sie, lass die Jungen vor uns spielen. War Games. Alte Männer, gelangweiligt, Männer mit Macht, die jungen Männer schicken in War Games. Und junge Männer in der Blüte ihres Lebens kommen um Leben. Und auf einmal geht es gegen Abner und die Söhne von Zeruah verfolgen ihn, besonders der Jüngste, der Schnellste, der Abishai. Aber der Abner ist ein erfahrener Krieger, gell? Er läuft weg, der Junge kommt immer schneller. Aber damals, wie man sieht in 1. Samuel, die Speere, man hat eine Spitze hier oben, man hat eine Spitze unten, damit man das in den Boden stecken konnte. Und er läuft mit seinem Speer und Abishai immer näher sagt, na lass mich in Ruhe, es wird gefährlich. Abishai kommt einen Schritt zu nah. Und Bitterkeit zwischen den zwei großen Kriegsherren Israels. Eine Bitterkeit, die erst enden wird in einen grausamen Anschlag. Und so wir haben in Kapitel 3 das Haus David einerseits, das Haus Sauls andererseits. Abner befestigt seine Macht im größeren Haus Sauls. Er nimmt die Konkubine seines Herrn. Das nach orientalischer Sitte ist ein Anspruch auf den Thron. Ish-Boshet sagt er, du kannst mich mal, Bursche, macht etwas, wenn du willst. Und dann geht schnurstracks zu David und macht seinen Anspruch auf die Königsthrone gelten. Er sagte, ich habe die Konkubine von König Saul genommen. Und David sagt, ich habe einen wichtigeren Anspruch. Ich bin mit seiner Frau verheiratet und du wirst sie hierher zu mir bringen. Und so macht er seinen Anspruch geltend, über ganz Israel zu regieren. Es war sein Recht. Und Abner ist im Begriff, ihm den Königreich zu übertragen, wenn er Joab begegnet und umgelegt wird. Wie wird der König reagieren? Jetzt ist der große Feldherr von Sauls Haus getötet. Jetzt kann David ganz leicht an die Macht kommen. David wird bekennen vor dem ganzen Volk, dass er absolut nichts zu tun hatte mit dem Anschlag, und er trauert offiziell in aller Öffentlichkeit für seinen Rivalen. Ich bin heute schwach, ob schon zum König gesalbt. Und diese Männer, die Söhne Jeruja, sind hart für mich. Jehova vergelte dem, der das Böse tut, nach seiner Bosheit. Dann kommen Banner und Recker, große Männer im Königshaus von Saul, und sie bringen die Krone zu Davids samt Kopf. Nicht nur die Krone, jetzt den Kopf. Und David gleichfalls tötet sie. Die Pointe der Geschichte: Wie bringt Gott seinen Mann auf den Thron? Sein Messias ist kein Usurpator. Sein Messias stiftete keine Rebellion, weder gegen das Sanhedrin noch gegen Rom. Als der Fürst dieser Welt bot Jesus die Weltherrschaft an, er weigerte sich, die Krone aus der Hand Satans zu nehmen. Er wird den Weg der Verwerfung gehen. Er wird den Weg der Erniedrigung gehen, bevor er eine kleine Finger erhebt gegen die etablierte Macht. Wird er verworfen. Er wird den Tor spielen. Mit Speichel auf seinem Bauch, auf seinem Bart. Er wird in eine Höhle landen, aber da bleibt er nicht. Er steht auf aus der Höhle und zeigt sich lebendig zu Juda. Was großartige Fragen der Loyalität vom Zaun bricht. Und schließlich, er wird Israel verlassen und zu den Nationen gehen, bevor er einen Finger erhebt gegen des Herrn Gesalbten. Interessant, nicht wahr? Wie kommt Gottes Mann auf den Thron? Und so er wird Kapitel 5 gekrönt über Pass Israel, über ganz Israel. Und das Erste, was er tut, nachdem die 12 Stämme wiederum vereinigt sind, er erobert die Stadt der Jebusiter. Und er macht diese bisherige Stadt, diese bisherige Stützpunkt der Jebusiter, der zu keinem Stamm gehörte, zu seiner königlichen Hauptstadt. So etwa wie Washington D.C. in Amerika. Wir haben 50 Bundesstaaten. Alle sind repräsentiert im Senat. Washington ist nicht repräsentiert im Senat. Washington gehört nicht zu den Leuten, die dort wohnen. Gehört zu keinem Bundesstaat. Washington gehört zu jedem Amerikaner und nach dem Modell oder nach dem Vorbild von David und Jerusalem, des Königstaat. Er beginnt, sein Haus zu bauen. Hierum der König von Tyrus baut Davids ein Haus. Die Stadt wird genannt Davids Stadt. Und David baut seine Stadt im zweiten Sinn. Das heißt, der heiratete einige Frauen. Weißt du, er war ein asiatischer König. Eine Frau? Du liebe Zeit. Ich baue mir eine Dynastie. Er hat einige Frauen. und Gott befestigt sein Haus. Ich glaube, es ist Kapitel 5, Vers 12. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt hat und erhoben hat. Man kann das vielleicht etwas besser übersetzen. Er hat ihn zum König über Israel befestigt. Hier ist er auf einmal in seiner Macht befestigt. Ein König über alle 12 Stämme. Und auf einmal, die Philister sehen die Herausforderung eines vereinigten Israels und sie greifen ihn an. Was tut er? Er ist befestigt in seiner Macht. Musterung des Volkes, zieht in den Krieg. Nein, noch nicht. Musterung und dann befragt er den Herrn. Und der Herr sagt ihm genau, was die Philister vorhatten, gab ihm die Strategie an und er gewann den Sieg und nannte den Sieg Baal Perizim. Der Herr hat durchgebrochen, der Durchbruch des Herrn an meine Feinde. Die Philister mussten sich wiederum. Er befragt den Herrn zum zweiten Mal und der Herr gibt ihm eine ganz andere Strategie zu verfolgen. Er tut das nicht einfach, was letztes Jahr in der Evangelisation funktioniert hat. Er tut etwas Neues, was der Herr ihm zeigt. Und wiederum ein Durchbruch an die Feinde. Und jetzt ist er in einer äußerst gefährlichen Lage. Du sagst was? Sieh, er hat keine Feinde mehr. Er hat seinen Erzfeind, Saul, ist getötet. Er ist jetzt unumstrittener König, der Mann mit dem größten Erfolg, der Mann, der kaum was falsch machen konnte. Und jetzt, der Todfeind Israels, die Philister, sind keine Herausforderung mehr. Er ist oben auf dem Gipfel seiner Karriere. Und er denkt, naja, die Bundeslade. Ich bin befestigt in meiner Macht. Gott ist auf meiner Seite. Ich bringe die Bundeslade, die Gegenwart Gottes und somit seinen Segen zu mir. Gefährlich, was du tust, wenn du meinst, dass du befestigt bist. Er lässt einen neuen Wagen machen. Einen neuen. So, der hat das gelernt von den Philistern. Siehe Kapitel 5 von 1. Samuel, sie machten einen neuen Wagen. Sie haben einfach irgendeinen Mistwagen mit einem Hochdruckreiniger geputzt und einen neuen Wagen und von Rindern gezogen. Ich meine, das Rad ist längst erfunden. Ich meine, wieso das schwere Gerät aus Gold gemacht herumtragen? Das Rad ist erfunden. Und so, die laden die Bundeslade auf dem Ding, der Use fährt, das Gefährt, sie kommen immer näher nach Jerusalem, zur königlichen Hauptstadt, auf einmal fahren sie in ein Schlagloch und Use reicht zurück. Das wäre furchtbar, wenn der Thron Gottes stürzt von dem Wagen. Und der Zorn des Herrn schlägt aus. Und ein Riss geschieht, ein Bruch geschieht an Use. Nicht Baal Perizim, jetzt Perez Use. Und Use stirbt an der Stelle. David voller Furcht erregt. Mit Furcht erregt parkt die Bundeslade in die Garage von Obed-Edom. Ich meine, er hat es richtig gemeint, oder? Die haben sogar Musik gehabt. Beides ist ziemlich rundum gegangen, gell? Our God reigns. Oh, ich wollte, dass ich singe, nein. Aber weißt du, es ist wirklich gegangen mit Tambourinen und alles möglich. Das ist fantastisch. Und er tanzte herum und war so begeistert. Und auf einmal, wum, der Herr schlug aus gegen Uzza. So er lässt die Bundeslade abstellen in der Garage von Obed-Edom und der geht weiter und weiß nicht, was er tun soll. Und dann hört er Der Herr segnet das Haus von Obed-Edoms. Was das bedeutet, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat er ein Jahrhundert Jahr mit seinem Weinbau, seine Kühe haben immer Zwillinge gekälbert, seine Frau hat Drillinge bekommen, ich weiß nicht. Es war ein Bombenjahr. Und der David, der kann das nicht leiden, gell? Wie soll der Herr andere Leute segnen? Ich will, dass er mich segnet. Was wird er tun jetzt? Was hat er gelernt in der Zwischenzeit? Wie bringt man den Gegenwart und den Segen Gottes zu sich? In Kapitel 6 werden wir sehen, dass der Segen Gottes und unser Genuss des Segens Gottes ist an Bedingungen geknüpft. Und in Kapitel 7 werden wir sehen andererseits, dass der Segen des Herrn ist bedingungslos. Oft Fragen haben zwei Seiten. Zuerst, was stand auf dem Spiel? Warum ist Gott auf einmal aus dem Häuschen geraten? Es war irgendwie verständlich, nicht wahr? Dieser teure, wunderbare, heilige Gerät war in Begriff, in den Staub zu fallen. Er streckte nur seine Hand aus, den Thron Gottes zu stützen. Vergesst nicht, David ist Politiker. Und die Frage der Jahrtausende ist immer gewesen, wer stützt wessen Thron? Europäische Könige haben oft gemeint, dass sie den Thron Gottes stützen. Und die Männer in dem Vatikan haben das ein bisschen anders gesehen und ausgelegt. Aber hier ist eine grundlegende Frage, Ladies and Gentlemen. David brachte seinen Mann auf den Thron. Und David in seiner Macht befestigt, meint, dass er den Thron Gottes stützt. Was hat er gelernt? Vers 9, Kapitel 6, Vers 9. Er fragt sich, er stellt die Frage, David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Wir wollen das ein bisschen erweitern. Wie soll der Segen oder diese Genuss der Gegenwart des Herrn, und der Segen, der damit verbunden ist, der auch ein Obed-Edom erlebt hat, wie bringe ich das zu mir? Es beginnt mit einer heiligen Furcht, Vers 9. Er fürchtete sich vor dem Herrn. Ja, vorher hat er getanzt, vorher hat er gesungen, seine Lieder natürlich, hat einen tollen Chor gehabt, Tambourinen, Harfen, es war super, er hat, wie heißt das, er zelebriert den Herrn. Aber er hat ihn nicht gefürchtet. Wir haben nicht mit einem Segensautomat zu tun, Geschwister, sondern mit einem transzendenten, heiligen Person. Er ist nicht dazu da, dein Leben zu bereichern. Muss ich das wiederholen? Die Existenzberechtigung Gottes ist nicht, um mein Leben zu bereichern. Ein Nebeneffekt eines konsequenten Lebens wird ein erfülltes Leben sein. Aber du kehrst diese Zugpferde und diesen Wagen herum, du wirst versagen auf jeder Ebene in deinem Christenleben. Gott thront abgesondert am heiligen Ort über die Cherubim. heilige Volk zuerst. Die Parallelstelle 1. Chroniker 15 fügt hinzu, der Herr machte einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift suchten. Und das ist eine interessante Ergänzung. Viele Christen heute sind in Wirklichkeit oder Mitarbeiter im Werk des Herrn sind in Wirklichkeit Jesuiten. Der Zweck heiligt das Mittel. Man möchte Wachstum, man möchte, dass es größer wird, man möchte, dass es vorangeht und Gott dadurch verherrlicht wird. Wie gesagt, das Rad ist längst erfunden. Wir können ein paar Dinge von den Philistern lernen. Zum Beispiel Managementprinzipien für Gemeinden. Das ist interessant. Oder ein Marketingstrategie ist auch eine Möglichkeit. Oder warum können wir nicht etwas lernen von der Psychologie? Wir können es ein bisschen heiligen und einsetzen. Es ist egal, wie wir tun. Die Hauptsache ist unsere Motivation und das Ziel, das wir erreichen wollen. Ja, David war nicht falsch in seiner Motivation, er war aber sehr falsch in seiner Methodik. Es ist nicht leicht, nach den Prinzipien des Herrn zu leben. Es war nicht leicht für einige Leviten, sich ihr Rücken zu beugen unter den großen, schweren Stangen und zu tragen die Lade des Herrn zu Fuß. Warum nicht ein Lasttier, einen Traktor einspannen? Die Wege des Herrn sind schwerfällig. Ich möchte dir sagen, es ist schwieriger, eine Gemeinde zu leiten als Ältesten, als ein Unternehmen. Es ist schwieriger. Aber es ist die Vorschrift des Herrn. Der Herr macht einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift suchten. Ich bin hier zu behaupten heute, dass wir den Segen des Herrn in unserer Arbeit und in unser Christenleben, wir brauchen kein Schnellverfahren, wir brauchen nicht lernen von den Philistern, wir können im Rahmen von biblischen Prinzipien Wachstum und Freude und Tiefgang und Reife am besten erleben. Drittens, Vers 13. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Aber das ist aufwendig, nicht wahr? Wir haben eins dort geopfert, wir opfern eins hier. Wieso? Was soll das heißen? Ich kann nichts tun, ohne meine eigene Unwürdigkeit anzuerkennen. Um in Verbindung mit diesem Gott zu stehen, ist Opfer notwendig. Viertens, Vers 14 bis 17. David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Er zog sein königliches Gewand aus und hier in seine Unterkleider, ich meine, das war nicht, ist nicht, dass er herumgehüpft ist in Calvin Kleins, wirklich nicht. Aber in einer leichteren Unterkleid hat er getanzt. Man hat seine Beine gesehen und hoffentlich nicht hat er sich nicht gebückt, aber er tanzte herum in profunder Demut. Er kommt nach Hause, und es ist manchmal gefährlich, nachdem man eine gute Zeit gehabt hat, nach Hause zu kommen und irgendwie vor den Augen, unter die Augen der Ehefrau zu treten. Sie sagt, was hast du heute gemacht? Du hast deine königliche Würden ausgezogen, bist herumgetanzt vor den ganzen Mächten Israels, der niedrigen Klasse. Hast du vergessen, dass du König bist? Was fällt dir ein, dich so aufzuführen? Weißt du nicht, du bist der König. Und ich bin deine Frau. Und er sagte, ja, ich habe mich vor dem Herrn gedemütigt. Und ich werde mich demütigen vor den allen Augen in Israels. Und demütig sein in meinen Augen. Aber du kommst heute Abend nicht zu mir in meinem Bett. Und die Frau, die Tochter von Saul, oh, wie ähnlich war Michal wie ihr Vater Saul. Ein Stolzer. Blieb bis zu ihrem Todestag unfruchtbar. Und ich weiß von keinem besseren Weg, unfruchtbar in deinem Leben und in deinem Dienst für den Herrn zu sein, als wenn du stolz bleibst. Und wenn du nicht bereit bist, in profunder Demut dich vor dem Herrn zu demütigen. Das sind Bedingungen, an die der Segen Gottes geknüpft ist. Aber ich habe gesagt, der Segen des Herrn ist auch unbedingt. Und ich möchte euch bitten, mit mir einen Ausflug zu machen, zu deinen Finger in 1. Samuel 7, und zu lesen mit mir Epheser Kapitel 1. Ab Vers 3. Bitte lasst mich das lesen, wie es wahrscheinlich gemeint war in Vers 3. Nicht wie die Deutschen übersetzen, das übersetzen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Gehen wir runter bis Vers 14. Der Heilige Geist ist der Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums, wiederum zum Preise seiner Herrlichkeit. Da hast du es zum dritten Mal. Deshalb höre ich, Paulus, nicht nach dem Ich von euren Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, und hier sind meine Gebetsanliegen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit an seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns Gläubigen ist. Und jetzt die alttestamentliche Entsprechung, 2. Samuel, Kapitel 7. Zurück zum Thema, Vers 1. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe geschafft hat von allen seinen Feinden. Hier ist er in seinem Haus. Hier ist er in seiner Macht befestigt, ohne Herausforderung, ohne Rivalen. der größte kleine König im Nahen Osten, sagte der König, beachte, wie er bezeichnet wird hier, zum Propheten Nathan, siehe, Nathan, ich wohne in einem Haus aus Zedern. Mir geht's gut. Weißt du, der Herr, boah, gewaltig, mein Haus. Und der König von Tyrus hat es gebaut und erstklassig. Während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Das geziemt sich nicht, Nathan. Ich habe ein beständiges Haus und Gott wohnt in einem Zelt. Es kann nicht sein, dass ich besser als Gott wohne. Und Nathan, der gewohnt ist, dass alles, was David anrührt, zu Gold verwandelt wird, weißt du, David kann nichts Falsches machen. Der Prophet, der fragt nicht nach bei Gott. Er sagte, ja, David, Gott ist auf deiner Seite. Mach, was in deinem Herzen, was du in deinem Herzen hast. Der Herr ist mit dir. Und es geschah in der Nacht, er hatte ein bisschen Magenverstimmung und das Wort Gottes kam zu ihm. Geh hin und sag zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe und bis zu dem heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen. Ich liebe die englische Übersetzung. I've been walking around. Ich bin herumspaziert. Ich bin herumgewandert in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter den Stämmen Israel umhergezogen oder gewandelt bin, habe ich da jemals zu einem Stamm Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr denn mir kein beständiges Haus gebaut? David, hilf mir. Hilf mir, David. Ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich schaue an Mose und Josua und die ganzen Richter. Habe ich irgendjemand, einer der Führer des Volkes Gottes, gesagt, warum habt ihr mir kein Haus gebaut? Mag mich nicht erinnern. Wieso? Ich wanderte umher in einem Zelt unter den Stämmen Israels. Ich möchte, dass wir das vor Augen führen. 500 Jahre lang war Gott umhergezogen. Schritt auf Schritt begleitete er, führte er Israel. Ja, manchmal war er länger auf einem Ort als auf einem anderen, aber nicht in einem permanenten Zelt. Und jede Geschichtsereignis, jede Epoche der Geschichte, die Israel durchlebte, Gott war gleich dort unter ihnen. Und als sie sich bewegten, bewegte er sich auch. Er wanderte zunächst nach Ägypten. Und dort in Ägypten hörte er die Schreie, das Stöhnen der Sklaven. Er nahm das wahr. Er erbarmte sich ihnen. Er tat Großtat um ihretwillen. Er befreite sie. Er begleitete sie durch das Rote Meer. Sie wurden auf Wasser getauft. Mit Wasser getauft in dem Roten Meer. Und seine Herrlichkeitswolke überschattete sie, sozusagen im bildlichen Sinn, im Geist getauft auf Mose. Überall, wo sie hingingen, er war dort und bereitete eine Stätte für sie. Fantastisch, nicht wahr? Gott geht camping in der Wüste mit seinem Volk. David, habe ich dir gesagt, du sollst mir ein Haus bauen? Ich bin mit meinem Spaziergang nicht fertig, David. wissen noch nicht ans Ziel gelangt, David. Sieh, David, der König, meint, er wäre ans Ziel gelangt. Herr, hier sind wir. Lassen wir uns nieder. Jetzt möchte ich etwas für dich tun. Du hast so viel für mich getan. Ich möchte endlich etwas für dich tun. Aber Gott ist mit seiner Wanderung, mit seiner heilsgeschichtlichen Spaziergang nicht fertig. Sieh, David vergisst, wer den Ton angibt. Vers 8. Und nun sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen, so spricht der Herrscher, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Ich bin mit dir gewesen, überall, wo du hingegangen bist. Schau mal, David, ich war spazieren. Ich war die ganze Zeit nicht weit weg. Ich war die ganze Zeit dein Begleiter. Ich nahm dir weg von den Schafhirten. Ich habe all deine Feinde vor dir ausgerottet. Ich mache dir so einen großen Namen, gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Ich setze mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät. Die Söhne der Ruchlosigkeit ist nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr wird dir ein Haus bauen. David, wer gibt den Ton an hier? Du würdest etwas für mich tun? Wessen Vorhaben war es, dass du König wirst? Ich meine, du warst hinter den Schafen her. Du hast gedacht, boah, ich habe 3 Dutzend Schafe. Wenn ich fleißig bin und ich verteidige sie und führe sie auf gute Weide und sie fruchtbar sind, wer weiß, vor der Rente habe ich vielleicht 300 Schafe. Das wäre cool. Dann baue ich mir eine Hütte in den Bergen mit dem Schwimmbad. Wessen Idee war, bist du eines Tages aufgewachsen und ich dachte, oh, ich glaube, ich werde um das Königsamt kandidieren. War das deine Idee, David? Nein. David, das war meine Idee. Und du sollst es nicht vergessen. Wenn Gott es zulassen würde in dein Leben, dass du dein Leben gänzlich planen und gestalten könntest. Welche kleine, bescheidene Vorhaben würdest du dabei verwirklichen? Ein Haus bauen. Ich rede zu vielen jungen Leuten hier. Ein Haus bauen. Ich würde gerne die Gesundheit und ein langes Leben genießen. Deswegen rauche ich nicht, obwohl es so gut schmeckt. Klavierstunden für die Kinder, guter Rentenplan, Hütte in den Bergen und irgendwie wohlbetagt einschlafen unter der Bettdecke. Oh, wie kurzsichtig kann ein Mensch, auch ein Mensch Gottes sein. Irgendwie etwas erreicht im Leben, etwas Erhebliches wie König von Israel sein, ein gewaltiger König, unumstritten eine Leistung, Erfolg im Beruf, Familie, Dienst. Wir kommen hin mit unseren Plänen und wir bitten Gott, dass er sie bitte segne. Aber wenn wir eines Tages zurückblicken und wir unsere Pläne vergleichen mit seinem Entwurf, oh, was für ein Jammer. Meine Brüder, meine Schwester, Gott ist mit dir nicht fertig und sein Spaziergang ist noch nicht zu Ende. Wessen Idee war deine Errettung? Wessen Idee war dieser Planet? Wessen Idee war das Weltall? Wir am Rande einer mittelgroßen Spiralgalaxie. Und nachdem die Erde geschaffen hat, am ersten Tag schuf das Licht. Und als der Himmel klar war, am dritten Tag sah man Sterne, Mond und Sonne. Am zweiten Tag schied das Gewasser, in das Licht ist getrennt von der Finsternis. Man konnte von der Erde wahrnehmen, jetzt ist Licht, jetzt ist finster. Das Licht nannte Tag und die Finsternis Nacht. Am zweiten Tag schied das Wasser unterhalb der Wölbung von dem Wasser oberhalb der Wölbung. Wir haben jetzt Ozeane und wir haben Atmosphäre. Eine Vorwegnahme von Tag 2, von Tag 5, wo wir Tiere haben, die bewohnen, die Ozeane, die Fische und Reptilien und die Vögel im Himmel und die Reptilien im Himmel, die fliegen. Tag 3, schuf oder trennte, auf einmal die feste Erde wird geschieden von den Meeren. Gewaltige, gewaltige Schritt voran. Eine Vorwegnahme oder die notwendige Voraussetzung für Tag 6. Landtiere in all ihren Arten und Gattungen. Aber am Tag 3 spricht nicht einmal, spricht ein zweites Mal, einmalig. Nicht nur schuf die feste Erde, schuf, was will unterstreichen durch ein zweites Sprechen? Leben. Eine neue Kategorie. Pflanzenleben. Und nicht nur primitives, sondern irgendwie fortgeschrittenes Pflanzenleben. Eine Vorwegnahme von der Lebensgrundlage von den Tieren auf der Erde in Tag 6, nicht wahr? Aber am Tag 6 sprach auch zweimal. Was will unterstreichen? Welche neue Kategorie möchte schaffen? Es war inorganisch am Tag 3, dann auf einmal organisch. Was wird kommen nach den Landtieren, wenn zum zweiten Mal spricht? Das Einzigartige in der Schöpfung und das Ziel von allem. Menschen. Nach seinem Ebenbild. Oh Leute, schau mal, wie lang seine Wanderung gewesen ist. Und dann beginnt die Menschheitsgeschichte. Und die Menschen sind zerstreut auf der Erde nach der Flut. Und aus einem Haus wird ein Mann genommen mit seiner Familie. Und wir haben gestern geredet, die ganze Heilsgeschichte Israels, die Entstehung der Schutz in Israel, wie aus einer Familie eine Nation wird, wie Gott wandert durch die Wüste und pflanzte die Nation in einem neuen Land und erhebt einer der Söhne Jakobs zu dem Königshaus. Einer der Nachkommen Judas ist jetzt auf dem Thron. Oh, wie weit ist Gott gekommen. Der Plan ist weit, weit fortgeschritten. Aber David, mein Bruder, Gott ist noch nicht fertig mit seinem Spaziergang. Gott wanderte seit Grundlegung dieser Welt und Gott wandert irgendwie auch heute noch. Vers 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt und du dich zu deinen Vätern eingelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, deinen Samen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen. Es geht weiter, David. Wir sind noch nicht am Ziel. Und ich werde sein Königtum festigen. Ich habe dein Königtum gefestigt. Ich werde sein Königtum festigen. Wird meinen Namen einen Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Redet von Salomon? Ja. Redet nur von Salomon? Sein Spaziergang ist noch nicht zu Ende. Wird sein Reich festigen ewig. Ich will ihm Vater sein, soll mir Sohn sein. Lies Hebräer 1. Von wem ist die Rede jetzt? Wenn verkehrt handelt, werde ich ihn mit Menschen Rute und Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie sie von dem Haus Sauls gewichen hat. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben ewig. Und dein Thron soll feststehen ewig. Zeigt David die überwältigende Tragweite seines Planes. Zeigt ihn das Endziel. Der Same Davids auf seinem Thron befestigt in seine Macht auf ewig. Und wir Geschwister, Mitglieder des königlichen Hauses, sein Schattenkabinett, eines Tages, und der Tag rückt uns heran, betreten wir zusammen mit Christus die Weltherrschaft. Mögen wir dementsprechend leben. In den Worten des Paulus, möge der Gott unseres Herrn Jesus Christus die Augen deines Herzens erleuchten, dass du weißt die Hoffnung seiner Berufung. Wenn wir wissen, die Hoffnung seiner Berufung, worauf es alles hinausläuft, wenn wir das begreifen, nein, wenn das uns ergreift, wenn wir klare Augen haben für das Ziel, für den End des Spazierganges, oh mein. Aber wie reagiert der König darauf? Nach all diesen Worten, nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Und David, der König, ging hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte. Kannst du dir das vorstellen? Geht hinein vor Gott. Ich kann mir gut vorstellen, wir haben Präzedenz dafür in der Bibel. In der Gegenwart Gottes liegt einer auf seinem Gesicht. Sitzen in der Gegenwart Gottes? Lass mich zeigen, was der Text bedeutet. Oh Gott, wer bin ich, Herr? Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast. Es wäre gewaltig gewesen, wenn ich der König Israels wäre und nur das. Aber Herr, du hast gesprochen von Dingen in ferner Zukunft. Du hast mir Dinge gezeigt. Du hast von meinem Haus gesprochen. Und mein Königtum. Und all das, für das ich gelebt habe so viele Jahre, ist so klein. O Herr, warum mich? Warum hast du mich erwählt? Das ist, warum sich gesetzt hat, Geschwister. Überwältigt von der Tragweite dieser Worte mit wackeligen Knien. überzeugt von seiner Kleinheit und Unwürdigkeit. Und wenn du reden willst über Demut, ja, ich glaube, man kann beten, Herr, zerbrich mich, okay? Aber ich glaube, dass wahre Demut letztlich kommt erst, wenn du Gott siehst. Wenn du irgendeine Schimmer, eine Ahnung hast, von dem, mit dem wir zu tun haben. In der Gegenwart Gottes, überwältigt von seiner Größe und der Größe seines Planes, da werden wir wirklich klein. Dann sagen wir, nicht wie Penina, weißt du, Penina, sie sagt, ja, wir kommen wieder zu Laubhüttenfest. Wir sehen die ganze Familie und Verwandten wieder und ist zusammen mit den Frauen um den Tisch und sagt, beten wir für Hanna. Okay, ich habe ein Gebet, beten wir für Hanna. Sie ist immer noch unfruchtbar. Oh nein, nicht so. Sondern ein Mensch, der Gott gesehen hat im Laubhüttenfest, sagt, was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Welchen Grund zu Stolz, welchen Grund zur Überheblichkeit? Herr, wer bin ich, dass du sowas von mir und meiner Familie gesprochen hast? Du hast von dem Haus deines Knechtes in ferne Zukunft geredet. Und dann die einzig volle Frage, wer bin ich und was ist meine Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Warum mich? O Geschwister, wenn der Herr uns nur bis hierher gebracht hätte, wir waren Sünder, schuldige Sünder, des Todes würdig, der Hölle würdig. Wenn er uns nur begnadigt hätte, wenn er nur uns vergeben hätte, wenn er uns nur von Hölle errettet hätte, das wäre großartigste Gnade. Aber von uns hat er gesprochen, in ferner Zukunft. Es gibt viel, viel mehr als die gegenwärtige Vergebung, denn Gott ist mit seinem Spaziergang und mit uns noch nicht fertig. Er wandert noch. Er hat von dir geredet in ferner Zukunft. Oh, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit wir erleuchtet an den Augen unseres Herzens wissen, welches ist die Hoffnung seiner Berufung. Warum handelt Gott so? Auf welche Ursache führst du das zurück? Welche Ursache hat Gott in mir gefunden? In dir gefunden? Vers 20, 22. Doch, was soll David noch weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht. Herr, um deines Wortes willen, nach deinem Herzen hast du all dies Großes getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr. Ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dem, nach allem dem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Welche Grund? Warum hat er dich gerettet? Warum hat er dich gesucht? Um deines Wortes willen lesen wir. Nach deinem großen Herzen hast du all dieses Großes getan. Oder in die Sprache des Paulus. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Ist der einzige Grund. Untersuch dein Leben. Warum? Es gibt nur eine Antwort. Nach dem unsagbaren Reichtum seiner Gnade. Während wir unsere Gedanken an Gnade sind, möchten wir dich nochmals 3000 Jahre später fragen, hast du je etwas mit deinen Ohren gehört? Ich meine, viel ist gesagt und gesungen worden in den letzten 3000 Jahren. Hast du je mit deinen Ohren vernommen von einem solchen Gott wie dieser? Ich nicht. Unvergleichlich. Transzendent. Eine Kategorie für sich selbst. Niemand ist dir gleich, o Herr. Und kein Gott außer dir. Und so er redet hier über die Einzigartigkeit Gottes. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Weißt du, das Evangelium selbst weist auf seinen göttlichen Ursprung. Kein Mensch, kein Sterblicher, kein sündiger Mensch hätte jemals das Evangelium Jesu Christi erfinden können. Wenn du das Evangelium dir vor Augen führst, wenn du vergegenwärtigst, nimm einmal einen ganzen Abend, schalte deinen Fernseher ab, stecke dein Telefon aus und aus ganzen Abend hab diese Denkaufgabe. Ich möchte mit meiner Bibel sitzen und ich will über das Evangelium nachdenken. Und dann stell dich die Frage, hätte irgendein Mensch das erfinden können? Hast du jemals, ich will es anders sagen, ich zitiere hier David. Nach all dem, was wir mit unseren Ohren gehört haben, hast du je von einem solchen Gott gehört? Und so, wir haben die Einzigartigkeit seines herrlichen Planes, Verse 12 bis 19. Die Einzigartigkeit seiner herrlichen Person, Verse 20 bis 22. Und was bleibt jetzt? Nur eines. Die Einzigartigkeit seines glorreichen Volkes. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel? Und die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um sich einen Namen zu machen an ihnen, Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertreibst, und du hast dein Volk Israel fest gegründet, dass es auf ewig dir zum Volk sei, Herr, du bist Gott, unser Gott geworden. Wer ist wie dein Volk? Ich weiß nicht, ob das dir je groß geworden ist. Ich habe über die Gemeinde gehört, naja, die Gemeinde ist wie Noahs Arche. Wenn es nicht so stürmen würde draußen, könnte man den Gestank drinnen nicht aushalten. Nur das ist lustig. Aber der Mensch hat nichts verstanden von der Gemeinde. David ist überwältigt. Wer ist wie dein Volk? Vielleicht haben wir das zu lernen. Und vielleicht deswegen betet Paulus. Ich bete für euch, dass der Geist der Weisheit die Augen eures Herzens erleuchte, auf das ihr kennt, welches Reichtum Gott empfindet in seinen Heiligen. Seht ihr, er besitzt das Universum. Es gibt Sterne draußen, ausgebrannte Sterne, Kohlenstoff unter ungeheuren, unvorstellbaren Druck. Weißt du, was Kohlenstoff unter Druck ist? Ein Diamant, so groß wie Planet Erde. Kannst du dir vorstellen, dass ein Paar in der Hosentasche Diamanten so groß wie Planet Erde? Das ist relativ reich. Aber indem er uns hat, Geschwister, fühlt er sich unsagbar reich. Wir, meine Brüder und meine Schwester, sind die Beute der Schöpfung. Wenn so viel verbrennt und Sterne implodieren, wenn Elemente verwandelt werden in neue Himmel und neue Erde, was bleibt, Geschwister? Wir bleiben. Und Gott fühlt sich als unser Besitzer, Eigentümer, unheimlich reich. Und mögen diese Erkenntnis tief hinein in unser Herzen. Mögen wir ergriffen sein von der Gemeinde. Ich kenne wenige Menschen. Einer war Bruder Bach Singh, ein anderer war Bill McDonald. Als sie von der Gemeinde geredet haben, es war, du hast fast, kann mich erinnern, Bill kam und hat seinen Arm um mich einmal getan. Er sagte, Fred, Christ loved the church. What about you? Christus liebte die Gemeinde. Fred, und du? Möge er unsere Augen, die Augen unseres Herzens aufmachen, damit wir sehen, wir stehen vor Gott. Vor Gott, das ist die Sprache des Heiligtums. In Christus. So wie Namen eingraviert in die Juwelen auf seine Brust, über sein Herz. Das drückt ein wenig aus, wie reich Gott sich fühlt. In uns. Er plante unsere Welt, er baute unsere Welt und wir sind das, worauf er hin wollte. Oh, mögen wir lernen, Gottes Volk zu schätzen. Aber dann haben wir in Kapitel 7, die letzte Verse, einen Übergang zwischen Anbetung und Gebet. Und hier kann man wirklich etwas über Gebet lernen. Dann wird dein Namen, warte mal, und nun Herr und Gott, Vers 25, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte auf ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Das ist eine interessante Art zu beten. Der sagt, okay, du Herr, du hast all diese wunderbaren Dinge gesagt. Ich meine, ich wiederhole nur, was du gesagt hast. Tu es, bitte. Das ist Gebet. Willst du beten für mich? Ich bin Missionar, bin nicht ganz gesund, meine Frau auch nicht. Wir haben große Probleme gehabt mit unserer Gesundheit. Wir haben Probleme auf dem Missionsfeld. Willst du beten für mich? Du brauchst keinen Gebetsbrief. Du brauchst gar keine Information. Nimm Epheser 1, nimm Kolosser 1, nimm die Stelle in den Thessalonicher Brief, nimm die Gebete des Paulus, diese große, einfache Gebete, die zum Ausdruck bringen, was er will für diese Geschwister. Der ganze Epheserbrief ist zusammengefasst in zwei Gebete, Kapitel 1 und Kapitel 3. Dann füge meinen Namen hinzu. Herr, ich bete für Fred und Peggy, dass du in ihnen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis gibst in der Erkenntnis deiner selbst. Auf das sie wissen, was ist die Hoffnung deiner Berufung? Was ist der Reichtum, den du empfindest in deinen Heiligen? Und was ist die überschwängliche Größe deiner Kraft gegen sie, die du geoffenbart hast in Christus? Da kannst du beginnen. Dann findest du ein anderes Gebet. Herr, tu es! Tu es. Und wenn wir beten nach seinem Willen, haben wir die Gewissheit, er wird es auch tun. Warum hat Gott dich gerettet? Vers 26. Denn dein Name, dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscharen ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David wird vor dir feststehen. Denn du Herr der Herrscharen, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich das Herz gefasst, dieses Gebet zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast diese Güte zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig gesegnet werde vor dir. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Hörst du das Echo von Epheserbrief? Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den Himmlischen. Wie er vor Grundlegung der Welt uns auserwählt hat in Christus in Liebe und uns verordnet hat zur Sohnschaft. Und warum? Ich gebe nur eine Antwort. Zur Preise. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise des Reichtums seiner Gnade. Und so, der Segen des Herrn ist irgendwie geknüpft an Bedingungen. Einerseits subjektiv. Und andererseits, der Segen des Herrn steht fest, der Ratschluss Gottes, die Wanderung. Bist du müde? Harre auf den Herrn. Er hat sein Ziel mit dir noch nicht erreicht. Sagst du, ich tauge es nichts, mein Leben hat keinen Wert. Nein, meine Schwester, mein Bruder, er ist mit dir noch nicht fertig. Steck keine bescheidenen Ziele. Suche die Erfüllung deines Lebens nicht auf Erden. Nein, gehen wir mit David zu ihm hinein ins Heiligtum. Sitzen wir uns nieder. Und vergegenwärtigen wir diesen Plan. Sprechen wir diese zeitlose Worte. Und Herr, wer bin ich? Und was ist mein Haus, dass du solches über mich gesprochen hast, auf ferne Zukunft?